Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen, ihr seid im Hörsaal. Ich bin Katja Weber. Der Hörsaal, das ist der Podcast von Deutschlandfunk Nova, in dem wir euch zweimal pro Woche spitzenmäßige Vorträge präsentieren. Vorträge, die uns helfen sollen, komplexe Sachverhalte besser zu verstehen. Zum Beispiel sowas wie Plattformlogiken und deren Einfluss auf unsere Demokratie.
Meinungsfreiheit ist der gemeinsame Fetisch der Tech-Konzerne und der Rechtspopulisten gleichermaßen. Das ganze Geschäftsmodell der Plattform basiert auf Traffic-Manipulation. Seitdem die Plattformen diese Diskurse mitbeherrschen, ist die Demokratie weltweit auf dem Rückzug.
Und nicht nur das. Wir sind auf dem Weg in die Digitalokratie. Das sagt der Medienwissenschaftler Martin André. Die Tech-Bros, die Aufmerksamkeitsmilliardäre, haben uns eine richtig gute Geschichte erzählt, meint er. Die Geschichte von der Selbstermächtigung für alle mit der Extraportion Meinungsfreiheit, um dabei recht unverblümt gleichzeitig die eigenen Privilegien auszubauen, einen gemeinsamen öffentlichen Raum abzuschaffen und die Idee von Wahrheit gleich mit. Falls ihr jetzt schon ausreichend deprimiert seid, das bedenkt der gute Redner natürlich gleich mit.
Nach meinen wissenschaftlichen Berechnungen müssten Sie jetzt gerade am depressiven Tiefpunkt meiner Präsentation angelangt sein. Aber ich habe tatsächlich ein Happy End noch dabei.
Es lohnt sich aber wirklich, alles anzuhören. Also Andres Analyse und seine Ausführungen zur Frage, was tun. Noch ein Wort zum Redner vorneweg. Martin André ist außerplanmäßiger Professor mit Schwerpunkt für digitale Medien an der Universität zu Köln. Ich persönlich tippe ja, er hat die Ernüchterung vom Tech-Enthusiasten, der frühen Stunde wahrscheinlich, zum Tech-Realisten der Gegenwart am eigenen Leib durchlaufen. Seine berufliche Bio ist übrigens ganz überraschend. Neben Forschung und Lehre kann er offenbar der Praxis, und zwar der Praxis des unternehmerischen Handelns, was abgewinnen. Zumindest hat er laut Lebenslauf auf seiner Homepage einige Jahre das internationale Marketing bei Henkel verantwortet, im Unternehmensbereich Kosmetik, und auch eine eigene Digitalfirma gegründet. Jetzt aber zu seiner Forschung. Seinen Vortrag mit dem Titel Digitalisierte Demokratie, geht das überhaupt, hat er am 7. Dezember 2025 gehalten, im Maxim-Gorki-Theater in Berlin, anlässlich der Veranstaltung mit dem Titel Verstehen, was ist? Ein Tag für Hannah Arendt. Veranstaltet wurde diese Tagung von der Internationalen Hannah-Arendt-Gesellschaft anlässlich des 50. Todestages der Denkerin in Kooperation mit dem Barth College Berlin. Martin André, der Kölner Medienwissenschaftler, hatte dort Folgendes zu sagen.
Wir erleben gerade das Herannahen einer neuen Ordnung. Die stärkste und mächtigste Regierung der Welt, die US-Trump-Regierung, die hat sich zusammengetan mit den mächtigsten Wirtschaftskonzernen der Welt, den Tech-Konzernen. Und alleine schon diese Machtakkumulation sollte uns Sorgen machen. Aber wir wissen alle, dass diese Macht nicht auf die USA beschränkt bleibt. Erstmal ist es so, dass die Tech-Ökosysteme natürlich auch die europäische Öffentlichkeit umfassen. Und wir wissen auch, dass diese Koalition längst übergriffen hat in die europäischen Länder. Denn sie arbeiten schon längst zusammen mit rechtspopulistischen Parteien. Wir wissen alle, dass Elon Musk hierzulande aktiv Wahlkampf für die AfD gemacht hat. Sie wissen vielleicht auch, dass Beatrix von Storch sich ja auch schon verplappert hat, dass sie ja schon längst Informationen von Menschen, die sich mit Digitalregulierung befassen, an die US-Regierung weiterleiten. Und wir erinnern uns auch, dass J.D. Vance uns in München auf der Sicherheitskonferenz gesagt hat, wir hätten ja hier ein Problem mit der Meinungsfreiheit. Ja, und tatsächlich, das ist erstmal das Faszinierende, Meinungsfreiheit ist, sag ich mal, der gemeinsame Fetisch der Tech-Konzerne und der Rechtspopulisten gleichermaßen. Und ich vergleiche das immer wie mit so einem Zauberer, der einem so ein rosa Plüschhäschen vor die Nase hält, der Meinungsfreiheit. Und wir schauen alle auf das Plüschhäschen aus dem einfachen Grund, weil man nicht will, dass man sieht, was eigentlich der Zauberer mit der anderen Hand hinter dem Rücken macht. Und das werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Ja, wir gucken uns nämlich erstmal an, wie ist das eigentlich alles entstanden. Im Jahr 1989 erfindet Tim Berners-Lee das World Wide Web. Das war damals alles auf einer einzigen Festplatte drauf. Da steht übrigens noch der Sticker drauf, don't turn the power down. Weil wenn wir das gemacht hätten, dann wäre auch das ganze World Wide Web weg gewesen. Ja, Sie wissen alle, genau das ist nicht passiert. Und das ist für uns ein guter Startpunkt, denn an diesem Tag war quasi noch die alte analoge Medienordnung intakt. Das heißt, eine Welt, können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen heute, die aus Fernsehen, Radio und Zeitung bestand. Wir wissen auch, dass diese Welt abgelöst wird und substituiert wird durch digitale Medien, und um das überhaupt auch schon direkt vorauszuschicken, das ist gar nicht das Problem. Was das Problem ist, das sehen wir gleich. Die nächste Frage ist natürlich, ab wann sind denn die digitalen Medien wichtiger als die analogen? Das ist ganz interessant, dass wir diesen Punkt bereits hinter uns haben. Das ist während der Covid-Pandemie passiert. Und jetzt bin ich Medienwissenschaftler. Das heißt, das ist ja erstmal ein Glück, dass ich in meinem Leben so eine Medientransformation miterleben darf. Und da stellt sich natürlich die naheliegende Frage, ja, wie sieht das denn aus, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist und wenn wir nur noch digitale Medien haben? Würde man denken, das ist eine ganz einfache Frage. Ich müsste mir ja nur anschauen, was passiert denn jetzt in der digitalen Welt? Es ist aber tatsächlich wissenschaftlich schwer, das gut zu beantworten, und zwar aus genau zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass es so viele Angebote gibt, das heißt, es gibt jetzt aktuell 17,7 Millionen kostenpflichtig registrierte Apps, Webseiten, Domains und so weiter und so fort. Das heißt, die müsste ich mir alle erstmal anschauen, um zu gucken, was passiert denn da. Und der zweite Grund ist, wenn ich Sie jetzt alle über den Tag verfolgen würde, würde ich feststellen, Sie sind an ganz unterschiedlichen Endgeräten. Sie nutzen Smartphones, Tablets, Desktops, Laptops. Ich müsste also quasi neben ganz vielen Menschen herlaufen, immer abstoppen sozusagen mit der Uhr. Was machen Sie da eigentlich? Ich müsste das 17,7 Millionen Angeboten zuordnen, können Sie sich vorstellen. Das ist nicht so ganz einfach, aber tatsächlich haben wir genau das gemacht. Es ist auch tatsächlich die erste Nullmessung dieser Art, und natürlich gibt sie auch eine Antwort darauf, ja, wer kontrolliert denn eigentlich das Netz? Ja, und die Ergebnisse, die wir in dieser Nullmessung erzielt haben, die sind insofern verblüffend gewesen, so verblüffend, dass wir unseren Augen fast nicht trauen konnten, weil wir eben gesehen haben, das Internet ist zweigeteilt. Es ist nämlich so, wenn Sie diesen Graphen suchen, dann ist es so, dass der Graph auf diesem Diagramm im Prinzip deckungsgleich wäre mit der Y-Achse und der X-Achse. Ja? Das heißt, das kann man gar nicht richtig erkennen, wenn man es als Diagramm zeigt. Das heißt aber natürlich auch, dafür muss man jetzt nicht in Mathe promoviert haben, um das zu verstehen, was das zu bedeutet. Wir können daraus ableiten, das Internet ist im Prinzip zweigeteilt. Ja? Das heißt, wir haben ganz wenige, die fast alles haben, und alle anderen haben so gut wie nichts. Oder anders übersetzt, das Internet besteht aus Monopolisten und einem riesengroßen Friedhof. Ja, und das sollte uns erstmal skeptisch werden lassen, wenn die Leute, die diese Monopole betreiben, uns etwas von Befreiung und Meinungsfreiheit erzählen. Ja, tatsächlich kann man übrigens auch mit einem mathematischen Maß das Ausmaß dieser Monopolisierung quantifizieren. Das macht man mit einem ganz faszinierenden Wert, der heißt Gini-Koeffizient. Haben Sie keine Angst, ich erkläre es ganz einfach. Sie kennen es vielleicht von Vermögensverteilung. Nehmen wir mal das eine Ende. Stellen sich ein Land vor, in dem, sag ich mal, idealtypisch der Kommunismus realisiert ist. Alle Menschen in diesem Land haben exakt dasselbe. Hätten wir einen Gini-Koeffizienten von 0. Stellen wir uns jetzt das Land auf der Welt vor, in dem die maximale Ungleichheit herrscht, weil eine Person besitzt alles und alle anderen Personen in diesem Land besitzen genau 0. Mehr Ungleichheit geht ja nicht, haben wir einen Gini-Koeffizienten von 1. Das heißt, der Gini-Koeffizient ist immer 0, zwischen 0 Gleichverteilung und 1 maximale Ungerechtigkeit. Und wir haben jetzt die Verteilung des Traffics im Internet eben vermessen, weil wir ja einmal das ganze Internet vermessen hatten, und kommen auf einen Gini-Koeffizienten von 0,988. 0,988, das ist übrigens ein Wert, wo ich als Wissenschaftler gesagt hätte, der ist fast unvorstellbar. Ja? Sie können sicher sein, den haben wir ein halbes Dutzend Mal nachgerechnet, bevor wir den publiziert haben. Ja, und nochmal, das sind die Leute, die uns befreien wollen, ja. Und ich hoffe, Sie fangen an, ein bisschen skeptisch zu werden. Ja, und faszinierend ist auch, dass wir natürlich auch in die Plattform mal reinschauen können. Und ich zeige Ihnen das hier an einer Beispielstudie der Washington Post, die durchgeführt wurde in den Wochen vor der US-Wahl. Und zwar sind die einfach hingegangen und haben die relative Sichtbarkeit einer einzelnen Person, nämlich Elon Musk, verglichen mit der gesamten Sichtbarkeit aller Politiker und aller Politikerinnen auf der Plattform X des US-Kongresses. Ja? Eine Person, das ist Elon Musk, hatte 16 Mal mehr Sichtbarkeit als alle Politiker und Politikerinnen des gesamten US-Kongresses. Und wir sollten uns da nochmal vor Augen halten, dass das die Person ist, die tatsächlich auf der eigenen Plattform postet, Power to the people, ja, das ist unser Befreier. In Wirklichkeit wurde das freie Internet abgeschafft. Erinnern wir uns an die Vorstellung, die Tim Berners-Lee von dem Internet hatte. Die war so, dass das Netz ja ein Netz sein sollte. Die Netzmetapher hatten wir ja nur, weil jeder Knotenpunkt in einem Netz typischerweise gleichberechtigt ist. Es war demokratisch gedacht. Und was wir eben jetzt haben, ist eine Situation, in der es das Internet zwar noch gibt, aber Sie können sich das so vorstellen, dass die Plattformmonopolisten das Internet quasi als Infrastruktur missbrauchen und durch verschiedene Mechanismen, übrigens die meisten davon sind unfair, ja, Sie können sich ja auch den Traffic einfach selbst zuteilen, saugen Sie den ganzen Traffic aus dem Netz raus. Und deswegen ist jetzt der ganze Traffic, die ganze Aufmerksamkeit in ihren eigenen Plattformmonopolen und das Netz ist noch da, aber es ist niemand mehr drin. Es ist befreit von Traffic. Das hat schlimme Folgen für unsere Demokratie. Die erste Folge, die merken wir ja schon seit Jahrzehnten, dass die redaktionellen Medien überall in der westlichen Welt den Siegtod im Prinzip sterben. Tatsächlich ist es so, dass in der westlichen Welt, in der digitalen Sphäre, die Top 3 Monopolisten 80-90% aller gesamten Werbespendings bündeln. Ja, das heißt, tausende von konkurrierenden Medienunternehmen, total egal, ob das RTL ist oder die FAZ oder hier der Freitag, der hier am Hegelplatz sitzt, ja, es ist total egal, alle anderen müssen sich zwischen 10-20% quasi teilen und davon können sie nicht überleben. Und deswegen wird der Journalismus abgeschafft. Der Journalismus verliert unter diesen digitalen Bedingungen seine Finanzierungsgrundlage. Der zweite, noch viel wichtigere Punkt ist, dass diese Tech-Monopolisten darüber bestimmen, welche Informationen sie alle da draußen zu sehen bekommen. Und wir haben, seitdem es die Plattform gibt, Dutzende, Hunderte von Belege davon, dass sie eben nicht neutral sind. Es ist sowieso aus medienwissenschaftlicher Sicht ein reiner Selbstwiderspruch. Das ganze Geschäftsmodell der Plattform basiert auf Traffic-Manipulation und deswegen können Sie entscheiden, was die Menschen draußen zu sehen bekommen und was nicht. Ja, und wir merken, warum das dramatisch ist in Bezug auf unsere Medienlandschaft, denn wir verlieren die freien Medien. Wir verlieren sie nicht, es ist nicht eine Einschränkung oder so, sondern wir verlieren sie auf einer fundamentalen Ebene. Denn alle Aspekte, die zu freien Medien gehören, werden abgeschafft. Unter Monopolbedingungen haben sie natürlich keine Unabhängigkeit mehr, ist doch klar. Unter Monopolbedingungen haben sie keine Anbietervielfalt. Schauen Sie sich die Situation an, die wir jetzt in den USA haben, wo Tech-Konzerne quasi Teil von Team Trump geworden sind. Da haben wir auch keine Staatsferne. Und wir verlieren Journalismus und Redaktion. Und ganz wichtig ist auch, dass wir uns vor Augen halten, das hat nichts damit zu tun, ob es zum Beispiel dann noch in Zukunft vielleicht gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, weil wir haben ja gesehen, in der digitalen Welt, Monopole und Friedhof, haben ja auch die öffentlich-rechtlichen Angebote überhaupt keine Sichtbarkeit. Und es ist vollkommen offensichtlich, dass das verfassungswidrig ist. Es widerspricht allen Prinzipien auch unseres Medienrechts. Und eigentlich können wir diese Situation überhaupt nicht akzeptieren. Und jetzt können wir es spezifischer ausmalen, was das für eine neue Zeit ist, die jetzt kommt und die unsere Demokratie ablöst. Und in dem neuen Buch nenne ich diese Zeit Digitalokratie. Und ich fange erstmal an mit einem ganz einfachen Gedankenbeispiel, wie denn das Leben für uns aussieht in dieser Zukunft, die von digitalen Monopolen kontrolliert wird. Und das Interessante ist, dass es übrigens dafür total egal ist, ob man ein Rundfunkanbieter ist, ob man ein Journalist ist, ob man Influencer ist oder ob man Blogger ist, ob man Politiker oder Politikerin ist, ob man ein Startup ist, ob man ein mittelständisches Unternehmen ist, ob man Handel betreibt oder ich kann es Ihnen auch sagen, ich war sogar bei den Kirchen, es ist immer dasselbe Problem. Sie haben genau zwei strategische Optionen. Die erste strategische Option besteht darin, dass Sie in dieser Situation sagen, ich möchte frei sein. Ich möchte nicht in diesen Digitalknast der Tech-Konzerne reingehen. Ich möchte unabhängig sein. Das können Sie gerne machen. Ja, dann machen Sie ein unabhängiges Angebot. Und was passiert? Sie legen sich natürlich in diesen riesengroßen Friedhof rein, wo ja überhaupt keine Nutzung mehr ist, ja, wo keiner aufmerksam ist, wo Sie quasi vermodern. Wenn Sie das getan haben und es irgendwann langweilig wird da in diesem Friedhof, dann werden Sie typischerweise eine zweite strategische Option für sich entdecken. Und schauen Sie mal draußen, das sind immer die gleichen Argumente. Die Unternehmen oder Anbieter, die das machen, die sagen dann, ja, wir müssen dahin gehen, wo der Traffic ist. Wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind. Die sind wo? Auf den Monopolplattformen. Das können Sie natürlich tun. Wenn Sie das aber machen, werden Sie auch mehrere Dinge feststellen. Sie haben dann vielleicht mehr Aufmerksamkeit, aber das Erste, was Sie feststellen werden, ist, dass Sie typischerweise gratis arbeiten für die Tech-Monopolisten. Ja, übrigens ist es nicht nur so in der zum Beispiel Sphäre von journalistischen Inhalten und dergleichen, sondern auch zum Beispiel bei wirtschaftlichen Gütern. Die Amazon-freundliche Beratung, Oliver Wyman, hat eine Studie gemacht, wonach 30% aller Hersteller auf Amazon gar kein Geld mehr verdienen. Natürlich, weil Amazon kann ihnen immer mehr Geld abnehmen. Amazon wird sagen, wollen sie jetzt hier mitmachen oder nicht? Und wenn sie weg sind, ist Amazon das auch egal, weil es wird ihre Produkte einfach kopieren. Ja, das heißt, das sind die zwei Optionen. Entweder dahin gehen, wo kein Traffic ist, oder gratis arbeiten für Monopolisten. Jetzt könnte man sagen, selbst wenn ich für mich selber entscheide, dass dieses Gratisarbeiten für Monopolisten nicht so schlimm ist, ist es aber trotzdem ja so, dass sie zu einer Art Marionette werden. Ja? Denn die Tech-Monopolisten, die bestimmen die Algorithmen. Und sie tanzen jetzt nach den Algorithmen der Plattform. Sie machen genau das, was die Plattform von ihnen wollen. Ja? Und sie schmiegen sich den Plattformen immer mehr an. Und ich zeige nur ein bekanntes Beispiel hier, ein erfolgreiches Beispiel in Deutschland, nicht wahr? Und natürlich können wir jetzt darüber lachen, dass Markus Söder ein Food-Influencer geworden ist. Aber wir merken ja, dass er es genau richtig macht. Das ist das richtige Verhalten in Bezug auf die Plattform-Algorithmen, denn sonst bekommen sie keine Sichtbarkeit. Und es gibt noch jemanden, das ist ja noch die harmlosere Variante davon, es gibt noch jemanden, der das extrem gut beherrscht, leider, und das ist Donald Trump, den wir quasi auch als Frankenstein-Monster der Plattform-Algorithmen bezeichnen könnten. Denn er ist ja vollständig hervorgegangen aus den polarisierenden und radikalisierenden Algorithmen. Ja, wie sieht diese neue Ordnung aus? Sie haben es vorhin gesehen. Diese neue Ordnung wird beherrscht durch digitale Monopole. Diese Monopolisten beherrschen uns durch Zugangsgewährung. Wenn sie nicht mitspielen, dann kriegen sie die Zugangsgewährung im Prinzip abgeschaltet. Dass die Monopole jetzt schon erpresserisch von der US-Regierung genutzt werden, dürfte mittlerweile auch jeder verstanden haben. Gleichzeitig ist es das gemeinsame Anliegen der Rechtspopulisten und der Tech-Konzerne, verschiedene Mechanismen der Gewaltenteilung abzubauen, der demokratischen Medien- und Marktaufsicht, das, was man so Regulierung nennt. Und sie wollen noch eine andere Sache abschaffen, für die sie sogar einen eigenen Begriff gefunden haben. Sie nennen das den Paper Belt. Das kann man wahrscheinlich am besten damit übersetzen. Das sind so Papiertiger, Leute, die nicht unternehmerisch tätig sind, die immer nur sozusagen rumnerven und alles kritisieren. Also zum Beispiel Journalisten, die braucht man nicht mehr, die stehen da nur dieser der Selbstbereicherung im Weg. Oder denken Sie an Wissenschaftler, J.D. Vance hat bekanntlich gesagt, the professors are the enemy, schauen sich an, was in den USA passiert, aber natürlich auch Behörden, Institutionen, Experten und so weiter und so fort. Wir haben es vorhin am Beispiel Elon Musk gesehen, es herrschen im Netz dann Aufmerksamkeitsmilliardäre, ja, die ganz viel Aufmerksamkeit haben, und wir haben eine Trollifizierung des Diskurses. Das merken Sie alle, wenn Sie selbst auf den Plattformen unterwegs sind, ne? Also am besten läuft er immer, es ist unfassbar. Ja, das läuft richtig gut, wenn Sie jetzt nachher posten, ich habe einen interessanten Vortrag gehört, nach dessen Reflexion ich einige meiner Positionen überdenken musste, dann werden Sie auch keine Aufmerksamkeit bekommen. Ja, und zugleich die Abschaffung einer geteilten gesellschaftlichen Wahrheit, aufgrund derer wir dann natürlich unterschiedliche Meinungen und Positionen finden können, aber aufgrund derer wir immerhin noch miteinander diskutieren können. Und wir merken, dass das, was hier diese neue Ordnung kennzeichnet, eine massive Unfreiheit, eine massive Fremdbestimmung und Abhängigkeit beinhaltet. Denn erstmal haben natürlich die Plattformmonopolisten eine unglaubliche Meinungsmacht, die sie bündeln. Ja, zweitens, das haben wir gesehen, sie haben auch eine Formatierungsmacht, ja, denn wir tanzen so, wie sie das von uns wollen. Und wir haben gesehen, innerhalb der Plattformmonopole haben wir eine, sag ich mal, Elite von Aufmerksamkeitsmilliardären, die ganz viel bekommt, und der Rest von uns geht eigentlich so gut wie leer aus. Und das sind die Leute, die uns etwas erzählen von Freedom of Speech. Es geht ihnen nur um Freedom of Speech. Und auch das sollten wir ja mal genauer untersuchen, denn was wollen sie denn genau, wenn sie mit Freedom of Speech unterwegs sind? Sie wollen doch in Wirklichkeit sowas wie Rassismusfreiheit, Diskriminierungsfreiheit, Verleumdungsfreiheit, Volksverhetzungsfreiheit. Und es ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, warum sie dafür eintreten, weil natürlich die größten Teile der gesellschaftlichen Mitte dadurch auch im Prinzip zum Schweigen gebracht werden, weil die trauen sich eigentlich gar nicht mehr, ihre Stimme zu erheben in diesem Ökosystem. Wenn in 50 Jahren die Menschen auf diese Zeit zurückblicken, die ich hier das sozusagen Herannahen der Digitalokratie beschreibe, dann kann niemand den Akteuren, die das tun, vorwerfen, dass sie nicht vollkommen mit offenen Karten gespielt haben. Ja? Das heißt, wenn Sie zum Beispiel sich so ein Buch anschauen wie Davidson Rees-Mogg, The Sovereign Individual, eins der Lieblingsbücher des Tech-Investors Peter Thiel, Vordenker dieser Szene, das ist wirklich schrecklich zu lesen, weil im Prinzip schon da die digitale Transformation als eine ganz tolle Opportunity beschrieben wird für typischerweise weiße, männliche Unternehmergenies, die ja in der Vergangenheit immer nur runtergezogen wurden vom demokratischen Staat, weil sie ja Steuern zahlen musste, quasi für die minderwertigen Leute, die nichts auf die Kette gekriegt haben. Und Lösung ist natürlich jetzt extraterritoriale Strukturen aufbauen, Unternehmen keine Steuern mehr zahlen und sich eigentlich an dem Untergang des demokratischen Staates, das wird genauso ausbuchstabiert, an dem Untergang des demokratischen Staates noch finanziell bereichern. Ja, Curtis Yarvin ist ja mittlerweile bekannt, der sich selber als Neoreaktionär bezeichnet, der sagt, Demokratie und Freiheit sind unvereinbar, und der auch schon früh vorgeschlagen hat, man soll die US-Regierung noch bitte auflösen und so eine Art CEO-König einführen, und Ähnlichkeiten mit der jetzigen Situation in den USA sind offensichtlich. Nick Land empfehle ich Ihnen auch nochmal, auch wenn es ganz schrecklich ist, weil das auch nochmal ein ganz anderer Sound ist, denn das kommt in so einem coolen, postmodernistischen Style, so im Gestus subkultureller Transgression. Er nennt sich ja selber auch einen Hyperrassisten, so nach dem Motto, warum soll man nicht diese Tabubrüche auch mal sprengen und warum soll man nicht auch rassistisch sein? Ja, da wird's dann teilweise echt faschistoid. Schauen sich das an, das ist aus derselben Gang. Balaji Srinivasan zeige ich hier nochmal, um zu zeigen, dass diese Ideen, die die haben, auch in der Umsetzung sind. Das heißt, wenn Sie sich an Davidson und Rees-Mogg von vorhin erinnern, dann sind das so Leute, die das schon tatsächlich als echte Network States in die Welt bringen. Schauen Sie sich mal eine Webseite an wie Praxis Nation. Da sehen Sie, was Sie vorhaben. Und ich möchte extra auch nochmal einen Vertreter der großen Tech-Konzerne nehmen, nämlich Eric Schmidt, der damals CEO von Google war. Und das Teuflische an den Passagen, die ich hier aus seinem Buch zitiere, ist, sind natürlich, dass die indirekter sind. Ne? Das heißt, nur mal als Beispiel, das Internet ist das größte Anarchismus-Experiment aller Zeiten. Die Online-Welt, super für uns, wird kaum durch Gesetze beschränkt. Auf der Weltbühne wird die weitere Verbreitung der Kommunikationstechnologien vor allem dafür sorgen, dass Staaten und Institutionen einen Teil ihrer Macht an ihre Bürger verlieren. Merken Sie was? In Demokratien haben die Menschen in den Staaten bereits alle Macht. Es ist doch die Frage, an wen geben sie diese Macht denn ab? Natürlich landet sie dann natürlich bei den Tech-Konzernen. Aber schon damals droht Eric Schmidt auch sozusagen den demokratischen Staaten. Denn sollten die Bürger das Gefühl haben, dass ihnen diese Vorteile vorenthalten werden, dann werden sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um in der physischen Welt Rechenschaft und Veränderung einzufordern. Also da ist es schon eigentlich das Aufhetzen der Menschen gegen den eigenen demokratischen Staat. Und das war übrigens auch derselbe, ich weiß nicht, ob es das verfolgt hat, der vor kurzem jungen Gründern aus der KI-Szene empfohlen hat, hey, einfach klaut alles, was ihr findet, und überlasst einfach dann nachher den Rechtsanwälten das, die ganze Schweinerei aufzusammeln. Das ist das, was dahinter steht. Ja, und jetzt werden wir tatsächlich von diesen Menschen befreit. Ja, und wir merken auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ja, wir verlieren ja momentan die demokratische Öffentlichkeit als Grundlage unserer Demokratie. Und wir sollten uns vielleicht daran erinnern, dass es in der Demokratie ja auch immer darum ging, einen gemeinsamen Grund zu finden, dass es darum ging, dem anderen auch mal respektvoll zuzuhören, auch wenn er eine andere Meinung hatte, dass man Kompromisse findet, dass man sich verständigt, dass man in den Dialog geht. Und ich habe tatsächlich auch hier noch ein ganz tolles Zitat von Hannah Arendt, die es ja ganz stark gemacht hat und in diesem Kapitel das gemeinsame Zitat: Der öffentliche Raum, wie die uns gemeinsame Welt, versammelt Menschen und verhindert gleichzeitig, dass sie gleichsam über und ineinander fallen. Das heißt, wir brauchen diesen gemeinsamen Grund als demokratische Gemeinschaft. Ja, und jetzt haben die Tech-Konzerne etwas sehr, sehr Schlaues gemacht. Sie haben sich nämlich schon von Anfang an ja eigentlich so ein bisschen verkleidet wie so Menschenrechtsorganisationen. Deswegen haben sie auch immer davon gesprochen, we want to create a better world, come into our communities, it's about interaction, we want to give people a voice, it's about empowerment und sharing. Und eigentlich haben sie noch was ganz Schreckliches gemacht. Sie haben nämlich eigentlich an Diskurse angedockt, die es ja schon damals gab, die eigentlich die, sag ich mal, die Ökosysteme der damaligen Massenmedien ganz stark kritisiert haben. Und die kennen Sie alle, ne? Denken Sie zum Beispiel an Bertolt Brecht, die Radiotheorie, der gesagt hat, das Radio müsste doch eigentlich interaktiv sein. Denken Sie an Adorno und die Kulturindustrie. Denken Sie an Enzensberger und die Bewusstseinsindustrie, ja? Denken Sie an Habermas, denken Sie an Marcuse. Ja, denn die haben eigentlich immer gesagt, ja, das ist nicht optimal, wie das hier mit den Massenmedien läuft. Und eigentlich müssten wir das hinbekommen, dass wir eben die Menschen nicht nur einlullen und narkotisieren. Dieses Fernsehen ist ja nur Propaganda für den Status quo. Sie kennen auch diesen Slogan, Manufacturing Consent. Ja, und dann haben sich diese Tech-Konzerne quasi dieses Nerd-Kostüm übergeworfen und haben behauptet, genau das zu tun. Und dann kennen Sie einige von den Narrativen, die Sie verwendet haben, um uns davon zu überzeugen. Also so ein typisches Narrativ ist etwa, die digitale Revolution wirkt dezentralisierend und demokratisierend. Wo ich ja schon sagen würde, Vorsicht an der Bahnsteigkante, ja, wenn wir diese Monopole haben, würde ich sagen, was ist denn da bitte dezentral? Ja, aber die würden zum Beispiel auch so Sachen sagen wie, die Plattform befreien die Menschen, indem sie ihnen ein offenes Forum bieten. Hört sich auch erstmal logisch an, oder? Die geben uns ein Forum. Ich würde aber genauso da sagen, es ist ja auch ein Täuschungsmanöver. Denken wir doch mal ganz kurz über dieses Forum nach. Schon seit der Antike, als das Forum entstanden ist, hatte das Forum der Gesellschaft immer eine zentrale Eigenschaft, nämlich wir als demokratische Gemeinschaft durften selbst darüber beraten und entscheiden, wie wir auf dem Forum miteinander umgehen. Wer wann spricht, wer wie lange spricht, wie wir einander zuhören, wie wir miteinander umgehen, wie wir abstimmen und so weiter und so fort. Der entscheidende Unterschied ist doch, dass in dem neuen Forum die Tech-Oligarchen herrschen, denn wir sind vollständig raus. Die bestimmen die Algorithmen, sie bestimmen über die Nutzungsbedingungen und wir haben überhaupt keine Stimme mehr. Wir sind auf einer fundamentalen Ebene raus. Klar, wir können da so ein bisschen mitmachen, wenn wir das tun, was die von uns wollen. Eine andere Geschichte haben sie uns erzählt in dieser Nerd-Verkleidung. Sie haben gesagt, die digitale Revolution ist eine ähnliche Befreiung wie die Druckerpresse. Und das könnten wir auch mal so einem Check aussetzen. Also richtig ist tatsächlich, dass die Druckerpresse ja tatsächlich befreiend war. Ja, also wovon hat sie uns nämlich befreit? Auf der einen Seite denken sie an Luther. Ja, die Druckerpresse hat überhaupt erst ermöglicht, dass diese Flugschriften entstanden sind und damit quasi das Papsttum und, sag ich mal, diese schreckliche inquisitorische Zeit überwunden wurde. Und sie hat auch natürlich auf einer anderen Ebene mit der Entstehung des Journalismus den Absolutismus und den Feudalismus, die Monarchie überwunden. Von daher stimmt das erstmal, dass die Druckerpresse sozusagen demokratisierend war. Aber jetzt würde ich ja die Frage stellen, wovon haben uns denn dann bitte die Plattform befreit? Denn wir waren doch schon frei. Und ich zeige Ihnen jetzt mal einen üblichen Demokratieindex, wo wir sehen können, es war noch nie sozusagen mehr Demokratie auf der Welt verwirklicht als in den Nullerjahren, ja, als gerade die ersten Plattformen kamen. Und interessant ist ja, seitdem die Plattform diese Diskurse mitbeherrschen, ist die Demokratie weltweit auf dem Rückzug. Das heißt, diese ganze Geschichte von Interaction, Participation, Empowerment, Voice und so weiter und so fort, die hat vielleicht bei Tim Berners-Lee noch gegolten. Aber spätestens, seitdem Google angefangen hat, seine eigenen Nutzer hinterhältig auszuspähen, ohne dass sie das wussten, dass sie die ganzen Daten abgeschöpft haben, spätestens da war schon die dunkle Seite dieser Bewegung klar. Und dann ging es weiter. Ab den Nullerjahren fing eigentlich die Monopolisierung des Internets an, dadurch, dass die Plattformen gekommen sind. Das haben wir ja vorhin gesehen. 2013 musste es eigentlich jedem klar sein, was hier gespielt wird, als durch die Prism-Affäre aufgedeckt wurde, dass die Tech-Konzerne die Daten an die US-Sicherheitsbehörden weitergeleitet haben. Und dann der schlimmste Schritt natürlich, als sich Elon Musk Twitter gekauft hat und es wahrscheinlich jetzt dann jedem klar war. Das heißt, das Problem existiert schon sehr lange. Es war schon ganz früh da, aber wir haben es ganz lange nicht gesehen. Und ich zeige auch noch mal ein Foto, damit wir uns alle verdeutlichen, wie krass das eigentlich ist. Dieses Foto ist im Jahr 2018 entstanden, als man damals versucht hat, Urheber und Urheberinnen vor eigentlich der Enteignung ihrer Inhalte zu schützen.
Hallo, hier komme ich noch mal kurz rein. Ich finde ja, man kann Martin André super folgen, auch ohne seine Präsi vor Augen zu haben. Hier aber ein kleiner Hinweis und eine klitzekleine Korrektur. An dieser Stelle zeigt er seinem Live-Publikum eine Aufnahme, die meines Wissens im März 2019 entstanden ist, anlässlich einer Demo gegen die EU-Urheberrechtsreform und die damals diskutierten Upload-Filter. Und damit zurück in seinen Vortrag mit dem Titel Digitalisierte Demokratie. Geht das überhaupt?
Ja, und damals waren noch zehntausende Menschen gemeinsam mit den Digitalkonzernen auf der Straße, ja, und haben dagegen gegen Regulierung demonstriert. Haben Sie jemals zehntausende von Menschen auch jetzt in der Situation gesehen, die zum Beispiel vor den Gebäuden der Tech-Riesen oder vor X demonstrieren? Nicht nur, damit wir uns klar werden, wie lange wir es nicht gesehen haben. Das heißt, im Jahr 2025, glaube ich, hat es wirklich jeder kapiert. Ne? Das sind nur 7 Jahre dazwischen, dass das eine Verkleidung ist und dass die nichts Gutes im Schilde führen. Denn was sie tun, ist natürlich, dass sie durch ihre Algorithmen unsere Öffentlichkeit polarisieren. Das merken wir auch überall weltweit. Die radikalen Positionen sind auf dem Vormarsch. Das goldene Gesetz unserer Demokratie, dass immer der oder die regiert haben, die die Mitte besetzt haben, ist außer Kraft gesetzt unter diesen Bedingungen. Ja? Und vielleicht ist das auch sozusagen der symbolische Grund, warum Elon Musk diese Plattform Twitter umbenannt hat und eigentlich mit diesem Buchstaben X uns symbolisiert. Ich habe eure demokratische Öffentlichkeit gemeinsam mit meinen anderen Tech-Buddies einfach ausgelöscht. Das Gemeinsame, wie es Hannah Arendt nennen würde. Ja, und wir schieben jetzt die Diskurse in Richtung Polarisierung, Desinformation, Ragebait, Hass, Hetze und Häme. Und den Paperbelt, den ich ja vorhin erklärt habe, den schaffen wir ab. Und die Mitte bringen wir zum Schweigen. Ja, und das ist das, was wir gerade alle erleben, dass eigentlich diese Koalition aus Trump, den Tech-Konzernen und den Rechtspopulisten unsere Demokratien abschaffen. Und ich glaube, Sie haben es in den letzten Tagen ja verfolgt, was da noch alles gekommen ist. Ich weiß nicht, ob Sie die neue Sicherheitsstrategie der US-Regierung gesehen haben oder die krassen Reaktionen auf diese mikroskopisch winzige Strafe für X und die Drohungen, die daraus entstanden sind, dass Elon Musk ja schon sagt, er will die EU abschaffen. Das heißt, die haben eine neue große Erzählung und sie sind extrem erfolgreich und sie marschieren immer weiter nach vorne und wir verlieren diesen Krieg gerade. Ja, und es wird ja sogar Krieg von diesen Akteuren genannt. Bürgerkrieg ist unvermeidlich, hat Elon Musk selbst geschrieben. Nach meinen wissenschaftlichen Berechnungen müssten Sie jetzt gerade am depressiven Tiefpunkt meiner Präsentation angelangt sein. Ja, aber ich habe tatsächlich ein Happy End noch dabei. Denn wir sind ja eigentlich so ein bisschen wie dieser Vogel, der in dem Käfig sitzt und der schon so lange in diesem Käfig sitzt, dass der Vogel sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie sieht denn überhaupt eine Welt in Freiheit überhaupt aus? Und der Vogel sitzt schon so lange in diesem Käfig, dass der Vogel gar nicht mehr merkt, dass die Türsperrangel weit aufsteht. Der könnte hier sofort rausfliegen. Denn wir sind ja alle Chefs und Chefinnen in Deutschland. Wir können machen, was wir wollen. Wir haben noch ein freies Land. Wir sind eine Demokratie. Und wir sind noch auf eine andere Art und Weise eigentlich geblitzdingst worden von diesen Tech-Konzernen. Denn das merken Sie sofort, wenn wir jetzt nach Lösungen suchen. Wenn wir nach Lösungen suchen, ist meistens das zweite oder dritte Wort, was die Menschen sagen, Regulierung. Ne, da müssen wir jetzt mal was tun, das kann ja nicht sein. Und ich weiß nicht, ob Ihnen was auffällt, aber wenn wir nur das Wort Regulierung aussprechen, spielen wir wieder nach dem Drehbuch der Tech-Konzerne. Wir machen genau das, was sie von uns wollen. Und ich erkläre Ihnen, warum. Sie müssen sich das vorstellen, dass es eben zwei Seiten gibt, die ich Ihnen ja auch erklärt habe. Es gibt die Seite des schönen Scheins, das, was Sie uns, das Plüschhäschen, was Sie uns vor die Nase halten, ja? Free Speech, we give you access, participation, interaction und so weiter und so fort. Und es gibt die dunkle Seite, ja, die Medienmonopole, dass die Tech-Konzerne diese Medienmonopole kontrollieren und dass damit unsere eigene Gestaltungsmöglichkeit für unser eigenes demokratisches Forum ausgehebelt wird. Und jetzt könnte ich ja auf der einen Seite ansetzen oder auf der anderen Seite. Ich könnte auf der Seite des verführerischen schönen Scheins ansetzen oder ich könnte auf der wirklich üblen Seite ansetzen. Und wissen Sie, was wir machen? Wir sind tatsächlich so doof, dass wir auf der Seite des schönen Scheins ansetzen. Denn dann ist es so, dass die Tech-Konzerne als diejenigen darstellen, die uns das freie Internet geben. Sie schenken uns das freie Internet, erzählen so eine Geschichte, das Internet ist frei und die nervigen Regulierer aus Brüssel, die sollen da bitte mal ihre Finger von halten, lass das mal unsere Sache sein. Sie sind die Befreier und wir sollen dann so Leute sein, die Freiheiten einschränken, regulieren, kontrollieren, sperren, das nennen sie dann Zensur oder Internetpolizei und so weiter und so fort. Wogegen doch in Wirklichkeit das genaue Gegenteil der Fall ist. Die Tech-Monopolisten kontrollieren das Internet, das eigentlich alle Menschen gehören sollte. Und wir müssen von daher auf der anderen Seite einsetzen. Wir müssen diejenigen sein, die das Internet öffnen, die Zugänge schaffen, die Chancen ermöglichen, die Wettbewerb ermöglichen, die Wachstum und Zukunft schaffen, ja? Und das Tollste daran ist, wenn wir uns das genau anschauen, ist es so, dass die Herrschaft dieser Tech-Monopolisten allesamt auf Rechtsprivilegien basieren. Und das ist eine ganz abenteuerliche Sache. die haben es erstmal geschafft, dass sie früher gesagt haben, wir sind gar keine Medien. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben damals gesagt, ja, also stellt euch zum Beispiel mal vor, Terroristen telefonieren über ein Telefonnetzwerk. Da können wir ja auch nicht den Netzwerkbetreiber verantwortlich machen, oder? Das wäre unfair. Würden wir auch alle so sehen. Würde ich auch so sehen. Aber dann waren die Regulierer damals so doof und haben den Tech-Konzernen es ermöglicht, Inhalte zu Geld zu machen. Denn die verdienen auf dieselbe Art und Weise wie jeder andere Medienanbieter auch ihr Geld. Bei RTL schaut man Programm, Werbung. In der Zeitung sieht man Text, Werbung. Bei Facebook und Instagram sieht man Inhalt, Werbung. Das heißt, die haben eine ganz krasse Fehlregulierung betrieben, weil sie gesagt haben, hey, ihr könnt im Prinzip wie Netzwerkanbieter unterwegs sein. Ihr braucht keine Haftung zu übernehmen für das, was ihr zeigt, aber ihr könnt Geld verdienen wie Redaktion. Das könnte ich mit einem Schnippen wegmachen. Zweitens, das Haftungsprivileg. Wie gesagt, warum müssen die nicht haften? Kennen Sie einen anderen Fall, wo milliardenschwere Akteure nicht haften müssen für die Inhalte, die sie zu Geld machen? Drittens, das Straftatenprivileg. Die Tech-Konzerne dürfen bis heute sogar mit strafbaren Sachen Geld verdienen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Viertens, das Monopolprivileg. In der analogen Welt dürfen sie in Deutschland überhaupt keine Medienmonopole betreiben. Ja, nur mal als Beispiel, niemals dürfte es einen Monopolisten fürs Fernsehen geben. Da gibt es 30% Marktanteilsobergrenze. Hier haben wir gesagt, kein Problem. Dann das nächste, Instrumentalisierungsprivileg. Warum kann Elon Musk seine eigene Plattform für Wahlkampfzwecke nutzen? Wäre niemals möglich bei, sag ich mal, bei einem Fernsehsender. Ja, hier kein Problem, es sind ja keine Medien. Und weiter, Einsperrprivileg. Die Plattformen dürfen Mauern um ihre Angebote bauen, sodass sie eigentlich kaum mehr rauskommen. Das kennen Sie zum Beispiel bei Instagram, wenn Sie da rausgehen wollen und dann irgendwo so Link in der Bio. Die können quasi Mauern um ihre Angebote bauen, sodass die Anbieter draußen keine Chance mehr haben. Und so weiter und so fort. Das sind alles Rechtsprivilegien, ohne die diese Vormacht sofort in Staub zerfallen würde. Und von daher müssen wir eigentlich nichts anderes tun, als den Menschen die Stimme wiederzugeben, die sie ja längst verloren haben unter den Bedingungen der digitalen Monopole. Denn die Monopolisten lügen, wenn sie sagen, dass sie ihnen eine Stimme geben, denn sie dürfen dieses Forum nicht mehr selbst gestalten. Warum setzen wir nicht einfach eine Regel ein? Oversight Boards für Plattformen. Wer Plattformen bieten, den Menschen bietet, der muss ihnen auch eine Stimme geben, dass sie diese Plattform mitgestalten dürfen. Denn eins ist sicher, wenn sie die Menschen fragen, die wollen nicht das Hass- und Lügen-Internet, was wir gerade haben. Und die Menschen würden dieses Forum ganz anders gestalten. Ja, und deswegen liegt es eigentlich an uns, ob wir das noch hinkriegen und uns wehren gegen diese Übermacht und die dahin jagen, wo sie hingehören. Oder ob eben das gilt, was der Untertitel dieses Buchs Krieg der Medien ist, Dark Tech und Populisten übernehmen die Macht. Denn das ist das, was gerade passiert, was wir in den USA sehen und von dem ich glaube, dass wir das für Europa unter allen Umständen verhindern sollten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Martin André, Medienwissenschaftler an der Universität Köln und sein Vortrag mit dem Titel Digitalisierte Demokratie. Geht das überhaupt? Gehalten hat er ihn am 7. Dezember 2025 im Rahmen der Veranstaltung Verstehen, was ist? Ein Tag für Hannah Arendt im Berliner Maxim-Gorki-Theater. Er beantwortet die Frage aus dem Titel zwar nicht explizit, aber wir können nach dem Gehörten wohl festhalten, mit dem Netz in seiner heutigen Gestalt, mit der aktuellen Aufmerksamkeitsökonomie der Plattformgiganten mit Sicherheit nicht. Wenn ihr mehr wissen wollt, in unserem geräumigen Hörsaalarchiv findet ihr jede Menge weiterer Vorträge rund ums Thema Demokratie oder Medienforschung zu KI, zu digitalem Wandel. Hört euch da gerne um. Findet ihr beispielsweise in der Deutschlandfunk-App und ein paar konkrete Vorschläge packe ich euch in die Shownotes. Für heute habt wieder mal vielen, vielen Dank für euer Interesse. Ich kann euch sagen, es macht wirklich großen Spaß, solche Vorträge für euch rauszusuchen. Ich bin Katja Weber, danke und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deutschlandfunk.
Das ist der Podcast Deep Science mit Staffel 4, die Psychonauten.
Und ich laufe da über dieses Festival und ich habe aber das Gefühl, dass ich auf einem anderen Planeten laufe.
Die Psychonauten, das sind wir.
Arndt Reuning.
Und Anneke Meyer.
Rausch, Ekstase, Wiedergeburt. Wir reisen an die Grenzen des Bewusstseins, dorthin, wo wir unsere eigenen Überzeugungen in Frage stellen müssen.
I mean, no one had ever done it before, so we had no idea whether this would actually work.
Die neue Staffel von Deep Science.
Alle Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt abonnieren, damit ihr nichts verpasst.